Heute geht es um den mächtigsten Kanon in deutscher Sprache, um Schullektüre, also auch um Pflichtlektüre, um die sogenannten Ganztexte, die man vollständig im Unterricht liest, aber natürlich auch um den Privatkanon der Jugend und des Erwachsenwerdens, irgendwo zwischen aspirationaler Teilhabe an der Welt der Großen und ihrer Negation um kleine literarische Revolten. Also es geht also weiter um Lesesozialisation. Wir haben bereits eine Folge über die Bücher der Kindheit gemacht. Wir haben in unserer Jugend so manches gelesen, anderes aber eben auch nicht. Und wir sind Finn Benkert.
Und Lukas Bawenschik. Klingeling, die Stunde Literatur hat begonnen.
Aber wir sind natürlich auch Hauke Hein, Wenzel Strapinski, Walter Faber, Karl Mohr und Hans Berlach, Josef Giebenrath und viele andere. Finn, ich glaube, was ich an Schullektüre irgendwie interessant finde, ist, dass da dieser sehr private, dieser sehr zurückgezogene Akt des Lesens zu so einem öffentlichen Kollektivverfahren und auch zu so einer Kollektiverfahrung gemacht wird. Später im Leben gibt es das eigentlich nur noch super selten. Es gibt eigentlich nie Zwänge zum Lesen, selbst wenn man in Feuilletons und beim Freundeskreis manchmal über Bücher hört, das musst du gelesen haben. Aber ich glaube, wir fangen vielleicht mal bei diesem Zwang an. Wie ging's dir mit dem Zwang, etwas zu lesen?
Gute Frage. Ich habe Lesen nie als Zwang empfunden, ehrlich gesagt. Das schließt ganz gut an eine Diskussion an, die wir letztens in der Uni hatten. Ich habe da ein Seminar besucht zur Literaturkritik und da war so die Eingangsfrage auch, wie wir Lesen strukturieren würden. Und sehr viele Studierende meinten eben, ja, also so Pflichtlektüre machen wir vormittags, nachmittags, weil man dann noch konzentriert ist und Pleasure Reading, Freizeitlesen kommt abends. Und ich fand dann da schon spannend, diese Abgrenzung eben zwischen Pflichtlektüre oder Zwanglektüre und Freizeitlektüre, weil ich das gar nicht so gemacht habe. Ich lese einfach wirklich sehr, sehr gerne. Klar gibt es manche Texte, wo ich weiß, da muss ich aufmerksamer lesen, aber ich glaube, ich lese schon immer aufmerksam. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Also ich habe nie wirklich separiert da, auch in der Schule schon nicht, weil ich diese Pflichtlektüren immer als eine große Chance begriffen habe und eben auch als eine Möglichkeit, so ein literarisches Kerbholz zu machen, ne? Oder also so eine literarische Kerbe ins Holz zu machen. Weil man wird ja gezwungen, Sachen zu lesen, aber häufig sind das ja Kanontexte, denen man vielleicht sonst nicht begegnen würde. Also ich weiß nicht, ob man sich freiwillig Kleider machen Leute von Gottfried Keller im Reklamheft jetzt mal aus dem Regal nehmen würde, wenn man nicht, wie ich in der 7. Klasse dazu, in Anführungszeichen, gezwungen wird, es zu lesen.
Ja, Kleider machen Leute habe ich auch hier gerade neben mir liegen. Ich habe ein paar von den alten Reklamheften auch aus dem Regal geschleift. Ich sehe, es hat damals 1,60 Euro gekostet. Das scheint mir ein fairer Preis. Und das literarische Motiv des Hochstaplers, die Verdeckung des Seins durch den schönen Schein, dies dient Keller zum Grundstoff seiner berühmten Erzählung, in der er den Umschlag vom romantisch haltlosen Schein zu einer lebensgerechten Humanität vollführt. Ja, das war auch ein Buch, das ich in der Schule gelesen habe. Und ich habe das schon als Zwang erlebt. Also da warst du dann vielleicht mehr Streber oder sagen wir mehr jemand, der schon in die Zukunft geschaut hat, aber ich glaube, Schule war sowieso etwas, das sich für mich sehr aufoktroyiert fühlte, wo ich mich nie sonderlich wohlgefühlt habe und man hätte eigentlich meinen können, weil ich privat sehr gerne und sehr viel gelesen habe, weil so das Liegen unter der Dachstiege meines Zimmers versunken in irgendwelche Schmöker schon irgendwie recht wichtig war für diese Kindheits- und Jugenderfahrung, aber trotzdem, in dem Moment, in dem es in diesen öffentlichen Kontext gezogen wurde, fühlte sich das irgendwie entweiht an, wie irgendwas, das halt von außen kommt und das nichts mehr mit mir zu tun hat, das nicht sich organisch als Verlängerung meiner Persönlichkeit begreifen lässt. Ich glaube, gerade als Teenager neigt man ja total stark dazu, sich über den eigenen Konsum auch irgendwie zu identifizieren. Ob das jetzt ist, boah, ich habe jetzt schon auch irgendwie ein Bier getrunken oder gekifft und bin damit voll erwachsen, genau wie ich dann damals eben saß und die Autoren meiner Jugendzeit irgendwie gelesen habe, also was weiß ich, Sartre, Camus, Kafka und natürlich Murakami, das waren so die vier, die glaube ich am wichtigsten waren, die für mich am dominantesten waren und das war für mich schon eine Möglichkeit irgendwie mich weiterzufühlen, mich vielleicht auch, also man denkt ja nun auf sehr dummen Faden, ehrlich gesagt auch als Teenager, vielleicht mich auch anderen überlegen zu fühlen, also es ist ja glaube ich auch immer ein Lesen mit Distinktionsbedürfnis, dass man irgendwie als Teenager vielleicht stärker hat, denn als Erwachsener. Und alles, was in der Schule dann kam, das fühlte sich irgendwie schon verbraucht an. Also dadurch war zum Beispiel auch so ein Autor wie Kafka für mich, den ich vorher entdeckt habe. Und dann kam später, ich glaube so Richtung Oberstufe, kam dann der Prozess und die Verwandlung und so nochmal als kleine gelbe Büchlein in mein Haus geflattert, statt in diesem großen Sammelband, den ich im Regal stehen hatte. Und die fühlten sich dann für mich irgendwie verloren an eine fremde Macht an. Bis heute würde ich sagen, wir haben ja schon über viele Schimpfwörter gesprochen in diesem Podcast. Und wenn ich sage, das ist Schullektüre, dann liegt da auch schon so ein bisschen sardonische Häme mit drin. Denn ich denke dann auch an so Leute, die auch sowas inhärent didaktisches, welterklärerisches haben. Weißt du, wenn ich zwei deutsche Autoren nennen müsste, die Schullektüre machen. Warte, darf ich, ich lass dich erst raten.
Daniel Kehlmann.
Oh, auch gut, habe ich jetzt nicht gerade dran gedacht. Noch ein Tipp?
Juli C.
Juli C.
In den Sinn kommen, wenn man mal eine flippige Deutschlehrkraft hat, die auch mal Gegenwartsliteratur hat.
Genau, also Juli C. wirkt für mich auch immer so, als wollte sie irgendwie so Schullektüre schreiben, als wollte sie so, weißt du, den Diskursbeitrag machen, so wie was irgendwie viel früher das Morality Play war oder vielleicht irgendwie dann auch so diese Idee des Theaters als Bildungsanstalt. Das finde ich, hat dann diese Literatur für mich auch. Das andere Beispiel, das ich nennen würde, jemand, der es auch mittlerweile auf viele Lehrpläne geschafft hat, Ferdinand von Schirach, der immer schon so Schuldiskursgedanken irgendwie mitbringt, weißt du so?
Ja, ja.
Weil ich erinnere mich noch.
Diskutieren Sie.
In der Schule haben wir tatsächlich, ich glaube im Gemeinschaftskundeunterricht, dieses Szenario mit dem Flieger in Richtung des Stadions schon besprochen, bevor sein entsprechendes Buch dazu rausgekommen ist. Aber dementsprechend muss man schon sagen, das ist etwas, das für mich irgendwie Autoren auch so ein bisschen verbrennt irgendwie. Weißt du, das ist so ein Urteil, wo ich sage so, oh, die haben keine Sprengkraft, sondern die lassen sich perfekt einführen in die Fortführung des Bestehenden. Die haben auch so was Staatstragendes. Juli C. hat auch als Ex-Richterin für mich immer so was Staatstragendes. Jemand, der allzu bereitwillig irgendwie die Abwesenheit einer Säule sieht und sich dann selbst in eine Statue verwandelt, die dort als tragende Säule eben agiert.
Ich glaube, du sagst da grundsätzlich etwas sehr Richtiges. Ich würde die Diskussion noch vielleicht weg von den Werken lenken, denn du hast natürlich vollkommen recht, auch ich habe manchmal etwas geknirscht mit den Zähnen, wenn ich zum Beispiel gesehen habe, dass Sascha Stanicic oder sowas jetzt Schullektüre ist und mir dachte, ach schade, aber irgendwie ja auch schön, dass man junge Menschen mit sowas konfrontiert, also mit cooler Gegenwartsliteratur. Ich glaube, das Problem ist der Deutschunterricht an sich oder der Englischunterricht oder die Art, wie Literatur dort beigebracht wird. Denn das ist jetzt eine Perspektive, die ich bin ja kurz vor Ende meines Studiums neu gewonnen habe auf den Deutschunterricht, diese Art, Kindern und Jugendlichen beizubringen, dass ein Werk komplett geschlossen ist in der Deutung und nur eine Möglichkeit hat, wie man das lesen kann. Und das ist dann ja meistens sehr vom Autoren abhängig. Das halte ich für einen ganz falschen Weg. Jedenfalls ist das so, wie ich meinen Deutschunterricht erinnere. Denn da können wir gleich mal bei Kafka weitermachen. Wir haben nämlich auch den Brief an den Vater gelesen, wie wahrscheinlich auch 90% aller deutschen SchülerInnen durch alle Schulstufen durch. Wir müssen halt nochmal sagen, wir sind beide, haben ja beide eine gymnasiale Bildung durchlaufen. Deswegen können wir vor allem darüber sprechen. Aber ich weiß noch, dass ich da damals meinte, naja, aber wäre das nicht ein bisschen, ich möchte nicht sagen wertlos, aber ein bisschen langweilig, wenn das wirklich ein Brief an seinen Vater ist? Mir fehlten natürlich die richtigen Worte damals, wie ich das heute bezeichnen würde, nämlich, das kann doch nicht der Hauptbestandteil von Literatur sein, der Bezug auf den Autoren. So konnte ich das damals natürlich noch nicht formulieren, aber ich weiß, dass ich auf sehr fragende Augen stieß und es hieß, ja, an wen soll das denn sonst geschrieben sein? Das heißt doch Brief an den Vater. Und ich glaube, so tötet man auch ein Interesse an Literatur aktiv ab, indem man eben sagt, so hat das zu sein. Das ist natürlich auch eine sehr deutsche Perspektive, ne? Da hat man immer dieses Gremium, das sagt, das ist wertvoll und deshalb. Ich freue mich, wenn wir irgendwann tatsächlich mal über Echtzeitalter von Tonio Schachinger reden. Das ist ja auch ein Teil des Diskurses, der in diesem Buch geführt wird. Wann sind Bücher groß und wann nicht? Also so, wenn ich an den Lehrplan dürfte, ich würde da einiges verändern. Da können wir vielleicht später nochmal drauf kommen. Aber ja, ich glaube, das Hauptproblem ist einfach wirklich, dass, und ich möchte jetzt hier nicht generalisieren, aber dass auch das Lehramtsstudium und das Schulsystem, das deutsche Schulsystem, dich in eine Weise hinbiegt, die, glaube ich, nicht förderlich für einen gesunden Literaturdiskurs ist.
Ich finde das ganz interessant, denn diese ganze Diskussion, die um Schulliteratur geführt wird, auch in regelmäßigen Abständen, also ich habe gesucht im Vorfeld, ein bisschen recherchiert und diese Deutschlandfunk-Artikel oder Beiträge, sagen wir jetzt mal, nach Art von oh, ist das noch zeitgemäß? Muss man jugendlichere Sachen zeigen und lesen lassen? So, die kommt immer wieder und dann hat man irgendwo entzürnte Berichte darüber, dass Faust nicht mehr gelesen wird mit den Schülern und dann haben Leute, die da drunter schreiben, irgendwie das Gefühl, gut, endlich werde ich von dieser Last befreit. Das finde ich alles wahnsinnig schal und wahnsinnig uninteressant. Also ich habe da sicher zu allem eine Meinung und ich bin da, glaube ich, tendenziell immer auch irgendwie auf der Seite des Zwangs und immer auf der Seite der Konfrontation mit diesem ganz und gar anderen, weil Literatur für mich auch oft ins Leben kam als etwas völlig Fremdes, als etwas Überforderndes, das dann trotzdem eben eine große Wirkmacht vollzogen hat. Und trotzdem, während der Schulzeit fand ich das alles ganz furchtbar und ganz ätzend, aber ich habe es nicht so richtig, wie du es jetzt beschreibst, so literalistisch und so prosaisch erlebt. Wobei ich schon sagen muss, man lernt dann ja viel Handwerkszeug. Die Leute lernen dann, wie man Gedichtinterpretation macht und bekommen beispielhaft vorgeführt, wie so eine Interpretation funktioniert. Aber ich habe bis heute das Gefühl...
Mein Hasswort hast du gerade genannt, Interpretation.
Ich habe bis heute das Gefühl, Leute können sich darunter nicht mal etwas vorstellen in einem bestimmten Alter. Und ich glaube, manche Leute behalten diese Perspektive ihr ganzes Leben bei. Also man sieht bei diesen Leuten manchmal dann, dass ein Text nie mehr sein kann, als er ist. Nie mehr als das, was eben an der Oberfläche steht. Wie du es gerade schon beschrieben hast. Ich habe das Gefühl, das ist eine Fähigkeit, die Leute manchmal nie erlernen. Also man müsste ja eigentlich meinen, so spätestens so das Freudianische und dieses Gefühl so unter unserer persönlichen Oberfläche steckt mehr, als wir vielleicht auf den ersten Blick vermuten. Wir sind nicht Herr im eigenen Haus. Sollte irgendwie kulturell den Pfad geebnet haben, dazu festzustellen, auch ein Text ist nicht vollständig unter Kontrolle und Wörter und Sprache sind komplex und vieldeutig und polymorph und deshalb bin ich immer so ein bisschen irritiert davon. Aber in der Schule habe ich schon das Gefühl, Leute haben sich dann komplett an das Anwenden der Mechanik, die ihnen vorgegeben wurde, gehalten und danach gab es dann oft auch keine andere Möglichkeit mehr außerhalb des Ganzen. Man hatte viel so Aussagen von den Lehrkräften, die ja doch sich irgendwie immer als Freigeister, als Leute, die neue Pfade für die Schüler öffnen, verstehen oder zumindest viele von ihnen. Aber es fühlt sich immer wie Lippenbekenntnisse an. Also ich glaube, genau so wie manchmal postulierte Meinungsfreiheit in bestimmten Kontexten nichts bedeuten kann, kann auch die Interpretations-, die Deutungshoheit des Individuums verkommt im Schulunterrichtskontext schon zur Illusion und man geht dann doch sehr stark auf die vorgefertigten Fußpfade, an denen man entlanglaufen darf.
Ich habe ja gerade schon gesagt, mein Hasswort Interpretation, denn ich würde sagen, eigentlich, ich spreche jetzt auch wieder sehr aus einer literaturwissenschaftlichen Perspektive, eigentlich interpretieren wir nicht, wir analysieren. Aber um das richtig machen zu können, klar, musst du das Handwerkszeug beherrschen und das ist auch ein Manko. Das ist ein Punkt, an dem, glaube ich, sehr viele Lehrende und Dozierende an den Universitäten immer wieder verzweifeln und selbst in Masterseminaren sagen, es tut mir leid, Sie müssen halt aber auch die Grundwerkzeuge dieses Studiums erstmal beherrschen, bevor sie überhaupt was machen können. Also sie können ja kein Haus bauen, ohne eine Ahnung von Statistik zu haben. Und dazu gehört halt eben auch, dass man in der Lage ist, nach, was weiß ich, nach Genet, also ich benutze meistens Genet für Literaturtextanalyse, erstmal zu wissen, wie so ein Text aufgebaut ist. Und dann kann man weitermachen. Aber das wird in der Schule ja auch nicht gelernt. Also da arbeitet man ja so ein bisschen mit autoriellem Erzähler, wenn man möchte, also mit diesen Stanzel-Kategorien. Das ist aber auch alles ganz wild vermischt. Was ganz sinnvoll ist, ist eben diese Freitag Dramenpyramide. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass dieser Literaturkanon, die vorgeschriebene Lektüre in Schulen so willkürlich ist und sich ja auch jedes Jahr ändert. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit meinem Klavierlehrer, das muss jetzt ja auch um die 10 Jahre her sein, der erzählte, dass das damals, als er Abitur oder den Gegensatz zum Abitur eben in den Niederlanden machte, so geregelt war, dass man zu Beginn der Schulzeit eine Lektüreliste bekam. Und dann gab es eben eine Abschlussprüfung am Ende der Schulzeit, wo erwartet wurde, dass man einen Großteil dieser Werke kannte. Und ich frage mich nämlich auch, ob deutsche Schullektüre nicht etwas umgedacht werden sollte dahin, dass man sagt, hier sind, und ich argumentiere jetzt sehr kanonmäßig, das ist mir durchaus bewusst, aber irgendwo müssen wir ja anfangen, hier sind einfach 30 Werke, die du einfach kennen musst, nachdem du die Schule verlassen hast. Dass man eine gemeinsame Grundlage hat. Denn was mir zum Beispiel aufgefallen ist, wir hatten in der Abi-Lektüre unter anderem Ingrid Baben der Erde, Reifeprüfung 1953 von Uwe Jonsson und Dantons Tod von Georg Büchner. Und das sind jetzt 2 Werke, wo du, würde ich sagen, sehr genau wissen musst, wie Literatur und Dramen vorher aussahen, um zu verstehen, was diese Werke anders machen. Aber wenn du einem 17-jährigen Ingrid Baben der Erde vorsitzt, dann wird er da sagen, das ist ein Scheiß. Und das hat ja damals auch ganz Literaturdeutschland gesagt. Nicht umsonst wurde dieser Roman erst nach dem Tod von Uwe Jonsson veröffentlicht. Und Mutmaßung über Jakob gilt ja als sein Debütroman, auch wenn es der zweitgeschriebene ist. Aber man muss, glaube ich, wirklich bei Grundlagen in der Schullektüre anfangen und nicht mit den weitergehenden Sachen kommen. Ich wüsste auch nicht, was man zum Beispiel mit einem Faserland soll in der Schullektüre. Das ist so der größte Skandal um Schullektüre, an den ich mich erinnere. Das muss ja 2012 oder 2013 gewesen sein, dass das verpflichtende Abiturlektüre war. Und das war auf jeden Fall so ein Diskussionsthema in unserer Abi-Box, hieß das damals, also in diesen begleitenden Unterrichtsheften, wo man auf jeden Fall eine Stellungnahme schreiben musste dazu, ob so ein Werk Schullektüre sein darf. Das sah dann aber natürlich so aus, dass man den Anfang des Romanes präsentiert bekam und von da aus dann gehen sollte, darf das Schullektüre sein? Und wenn man diesen Anfang liest, wo eben ja der Hund zum Beispiel beschrieben wird, der da eine Wurst hinkackt, dann sitzt man natürlich als gut geschmäcklicher Abiturient da und sagt sich, nein, 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 das ist ja ganz niedere Literatur. Aber da wird das Werk ja gar nicht als Gesamtkontext genutzt. Auch die Komplexität von Faserland, was bei weitem nicht mein Lieblingsroman von Kracht ist. Also wirklich. Aber du kannst ja auch diesen, ich will dieses Werk jetzt auch gar nicht so hochhalten, ne? Aber du kannst auch diesen Roman ja schwerlich lesen, ohne auch ein Verständnis davon zu haben, in welche literarische Tradition sich Kracht hier einschreibt, um ein gewisses Verständnis von einem 90er-Jahre-Deutschland zu haben, was man vielleicht aber auch durch die Lektüre dieses Romans entwickeln kann, das will ich gar nicht ausschließen. Aber ich habe das Gefühl, was vielleicht auch viel Lust an Literatur in der Schule abtötet, ist, dass einfach zu komplexe, mir fällt kein besserer Begriff gerade ein, zu komplexe, zu weitdenkende Romane genommen werden, wenn man, glaube ich, in einfachen Grundlagen denken konnte. Dann muss man aber natürlich auch die Jahrhunderte wieder zurückgehen und hat wieder dieses Thema, muss ich so alte Sachen wie den Faust lesen? Wo ich wiederum sagen würde, wir haben in Deutschland genau zwei Nationalepen, würde ich sagen, oder zwei definierende Texte. Das sind die Nibelungen und das ist die Faustsage. Und schadet vielleicht nicht, diese Texte mal zu kennen.
Ja, ich bin nicht traurig darüber, meinen Faust gelesen zu haben und dann später selber alles, was daran noch anschließt und damit im Weiteren zu tun hat. Ich musste an eine andere Schullektüre denken, die wir aber im Englischunterricht hatten, und zwar eine Novelization von Dead Poet Society, was natürlich irgendwie sich clever anfühlt, sicher für den Unterrichtenden, die Unterrichtende, weil da haben die Schüler ja eine Spiegelung ihrer selbst und es geht ja sogar um die Frage, wie man Literatur vermittelt. Ich würde aber sagen, dass das, was darin vermittelt wird im Film und dann eben auch in der Adaption davon, schon weitestgehend nutzlos ist, weil ich bin schon, wie du schon beschreibst, auch immer auf der Seite von Grundlagen, von Verstehen. Also ich finde irgendwie das immer schön, wenn wir Leute finden, die auf interessante Weise Sachen überspringen und so. Und ich glaube auch nicht die Idee des Künstlers, der erst das perfekte Gemälde malen muss, um dann erst zum Beispiel in die Abstraktion gehen darf oder so. Aber dass da halt so eine vage Gefühligkeit ersetzen soll, was eben alles passiert in Texten und so, das finde ich immer so ein bisschen gruselig. Also diese Robin Williams-Figur, die dann die Seiten rausreißt aus Lehrbüchern, die sicher ihre Probleme haben, die sicher albern sind und so, war mir schon irgendwie lange so ein Graus, weil ich immer das Gefühl habe, das ist so eine falsche Form von Rebellion. Also ich glaube, irgendwie tatsächlicher Widerstand ergibt sich erst aus der Fähigkeit, etwas beschreiben und erfassen zu können auf irgendeiner Weise. Damit meine ich nicht, dass nicht im Schulsystem zum Beispiel auch bestimmte propagandistische Grundtendenzen, bestimmte ideologische Strömungen enthalten sind. Das wird ja nun schwerlich irgendwer verneinen können, dass da nicht auch bestimmte Weltanschauungen vermittelt werden. Und trotzdem war mir das immer zu plump, zu dumm, vielleicht zu hippiehaft. Also das ist dann auch eine Buchvariante davon, die ich ungern gelesen habe. Ohnehin muss man übrigens feststellen, die Beziehung zwischen Schullektüre und Filmen ist wahnsinnig wichtig, oder? Ich habe das Gefühl, manche Filme existieren allein schon deshalb, damit Schüler sie dann schnell gucken können, um das Gefühl zu haben, ich verstehe den Plot. Ohnehin ist das etwas, das Lehrer immer und Lehrerinnen, Lehrkräfte immer irgendwie in der Hinterhand haben sollten. Diese Möglichkeit, ihren Schülern den Plot und alles, was da so auf so einer reinen Inhaltsebene passiert, einmal zu vermitteln, um sich dann auf das Wesentliche des Romans zu beschränken. Ich habe das Gefühl, was heute Schullektüre ist, ist auch immer halb mit dem Gedanken geschrieben, es soll soll filmbar, es soll transportierbar sein in diese andere Form. Was ja irgendwie interessant ist, oder? Dass sich die Form von dem, was dann auf diese Weise gelesen wird, irgendwie auch so ein bisschen auflöst, weil es sofort losgelöst sein von diesem medienspezifischen Kontext. Also ich weiß nicht, ob das ist sicher kein bewusster Prozess, da ist keine Triebkraft hinter. Und trotzdem habe ich schon immer das Gefühl, dass erfolgreiche Schulliteratur oder Schulliteratur, die auch irgendwie gelehrt wird, oft eine filmische Dimension hat.
Spannender Gedanke. Ich muss gerade an Filme denken, die wir in der Schule gesehen haben. Also wir hatten Filmanalyse als Thema nach den Abiturprüfungen in der 12. Klasse oder in dieser komischen Zwischenzeit. Ich glaube, das war so 1-2 Monate vor den Abi-Prüfungen, wo die Noten, also wo die Messe schon gelesen war, aber man die Kinder eben noch 1-2 Monate in der Schule behalten musste. Und da wurde dann so ein unwichtiges Thema wie Filmanalyse eben durchgenommen. Und da haben wir die Adaption von Ruhm geschaut, dem Daniel Kehlmann-Roman, den haben wir vorher gelesen im Unterricht, und dann diesen strunzlangweiligen Film geschaut. Das weiß ich noch. Und da habe ich, glaube ich, damals ein sehr langes Thinkpiece oder was man damals für Thinkpieces hielt, im Unterricht geschrieben, warum ich diesen Film so furchtbar finde. Wir haben wenig korrelierende Filme und Bücher gelesen. Also wir haben, das ist nämlich, du hast über das Rausreißen von Seiten aus Büchern gesprochen, sowieso natürlich immer die coolste Art der Rebellion, Bücher zu zerstören. Das hat die Geschichte schon gezeigt, da ist man immer auf dem richtigen Weg.
Ja, also ich muss sagen, ich habe hier meine Schulbücher ja vor mir und meine Heinrich von Kleist-Michael Kohlhaas-Ausgabe ist auf jeden Fall ein bisschen zerfleddert. Ich glaube, es ist nicht bewusstes Zerstören, aber es fehlen auf jeden Fall Teile des Einbands. Und eine Frage: Die Reklambücher, ihr habt die Reklambücher auch alle bemalt, oder? Ihr habt Titel geändert und
ich habe das nicht gemacht.
Aber, oder zumindest deine Mitschüler, oder? Das schien mir so schon eine dieser Akte, wie man irgendwie mit diesem Gefühl, hier ist auch was von außen kommt, umgegangen ist, indem man da irgendwie so sich selber ermächtigt hat, indem man da selber Sachen reingeschrieben hat und so. Also das schien mir auf jeden Fall total üblich.
Also ich hab eher in Mathebücher und sowas gemalt. Ich wollte nur kurz als Gedanke einfügen, ich fand es schon, glaube ich, als Kind irgendwie immer wahnsinnig merkwürdig, wenn die coolen Jungs, es waren vor allem Jungs, am Ende des Schuljahres ihre Bücher angezündet haben auf dem Schulhof. Das fand ich schon immer sehr, sehr merkwürdig. Aber ich wollte sprechen über einen Roman oder eine Novelle, die wir in der 8. Klasse im Englischunterricht gelesen haben, nämlich The Buddy von Stephen King. Und was mir dann aufgefallen ist, weil ich muss meine Mutter an dieser Stelle noch einmal wieder lobend erwähnen, die ja sowieso mir auch diesen Grundgedanken von, wo kommt der Stoff eigentlich her und was wurde dann daraus gemacht, beigebracht hat.
Heute fragst du dich dauernd, wo kommt der Stoff eigentlich her?
Auf eine andere Art und Weise, genau, weil ich in Chemie immer gut aufgepasst habe. Ich bin ja Kind gewesen, als so die Highschool-Musical-Filme aufkamen, die man natürlich sehen musste, aber meine Mutter meinte dann, hey, lass uns doch mal West Side Story gucken, dann weißt du, wo zum Beispiel diese Basketballnummer herkommt. Und ich glaube, so kam eben auch früh das Interesse, wo kommen die Stoffe her. Und meine Mutter war nie Fan von so Lizenzausgaben, sage ich mal. Also so, wenn dann irgendwie Illuminati verfilmt wurde und es Illuminati die Filmausgabe gab, mit dem dann im Filmcover, meinte sie immer, nee, such mal bitte hinten in der Buchhandlung nach der richtigen Ausgabe, in Anführungszeichen.
Ich finde die auch scheiße. Die sehen echt hässlich aus auch immer.
Und genauso war das halt eben auch bei The Buddy. Da gab es dann, glaube ich, vom Cornelsen Verlag eben das begleitende Heftchen mit eben auch so Fußnoten, wo Vokabeln erklärt wurden. Meine Mutter hat mir dann aber, glaube ich, auch für so 3-4 Euro, damals waren englische Bücher ja noch sehr, sehr günstig, diesen kompletten Novellenzyklus der Four Seasons von Stephen King besorgt. Und ich blätterte da rein und war schon erstmal überrascht, dass die in der Cornelsen-Ausgabe 40 Seiten in dieser King-Ausgabe plötzlich 110 Seiten hatten und dass diese Schulausgabe von The Buddy zu, sag ich mal, maximal 10% den Originaltext von King übernommen hat.
Ach krass.
Und dort einfach in sehr, sehr basalem Englisch diese Geschichte nochmal wiedergegeben wurde, ganze Passagen rausgekürzt wurden. Und ich mich dann da auch frage, das hat dann aber ja auch nichts mehr mit Literatur zu tun.
Reader's Digest für die Schule, oder was?
Genau, und ich denke mir aber, dann liest dieses Buch nicht in der 8. Klasse, wenn du der Meinung bist, dass das Vokabular die Köpfe der Kinder übersteigt an dieser Stelle. Was ja vielleicht sogar sein kann. King schreibt ja auch eher so ein sehr 50er-Jahres-Slang durchsetztes Englisch in The Buddy drin. Aber dann nimm doch ein anderes Buch. Also dann lass die Kinder doch Winnie Pooh lesen oder sowas. Also was ein und im Originaltext. So. Und da, glaube ich, dachte ich das erste Mal, irgendwas stimmt hier in diesem Schulliteraturunterricht nicht. Aber natürlich haben wir Stand By Me, die Verfilmung dazu geschaut und die so ein bisschen analysiert.
Ja, ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, der Film war immer so die Geheimkarte, die man noch im Ärmel hatte, das Ass, das noch zur Verfügung stand. Und gerade bei Sachen, die dann auch für Prüfungen wichtig war, haben dann die Leute auch so untereinander die DVDs oder was irgendwie dann auf den Festplatten oder was auf irgendwelche CD-RWs irgendwie gebrannt wurde oder so halt untereinander verteilt. Das war schon immer ein Bezugspunkt. Ich muss auch sagen, ich habe schon auch fast eigentlich alles, was uns da vorgesetzt wurde, irgendwie gelesen. Manchmal sicher nicht mit hundertprozentiger Aufmerksamkeit. Aber für mich war das irgendwie immer eine andere Welt. Also ich habe das vielleicht vorhin schon angedeutet, so zwischen dem privaten Lesevergnügen und der Schullektüre war schon irgendwie ein großer Graben, der nur hier und da kleine Schnittpunkte hatte. Also zum Beispiel einer, der dann irgendwie sich immer wieder aufgetan hat, war so meine große Faszination mit so dystopischen Stoffen. Also die habe ich als Teenager schon mit großer Begeisterung gelesen, weil ich, glaube ich, immer das Gefühl hatte, dass das irgendwas mit einem politischen Bewusstsein, mit einem politischen Verständnis der Dinge zu tun hat. Also in der Schulzeit habe ich auf jeden Fall, ohne dass das Unterrichtsstoff war, alles so Sachen wie 1984, Fahrenheit 451, Brave New World, The Road, also wirklich so die ganz großen Klassiker des dystopischen Stoffs irgendwie gelesen. Gab's für dich Sachen, die du gelesen hast, die dann so Überschneidungen mit dem Schulstoff hatten irgendwie? Weil das ist bei mir echt selten vorgekommen. Wie gesagt, bei Kafka war das schon nicht eine traumatische Erfahrung, aber irgendwie schon eine Entwürdigung, eine Entweihung, weil ich irgendwie vorher dachte, das ist so meins. Weißt du, ich habe dann immer an diesen unvollendeten Text Der Bau gedacht, der mich irgendwie in seinem Horror immer irgendwie erfasst hat und der mich immer begleitet hat. Und dann dachte ich, auf einmal sitzen da jetzt Leute und gehen mit diesem recht schnöden Interpretationswerkzeug, das ihnen dann eben das Deutschbuch an die Hand gegeben hat, an zum Beispiel eben die Verwandlung oder an die Strafkolonie und fuhrwerken da rum. Und das sieht man so ungern, wie man, keine Ahnung, Amateure den eigenen Haushund operieren sehen lässt.
Ich habe meistens weitere Werke der im Unterricht besprochenen AutorInnen dann gelesen, um so zu gucken, was machen die eigentlich noch. Das ist was, was ich viel gemacht habe. Ich habe auch Dystopien gelesen, aber das war dann eher auf der Tribute von Panem-Schiene. Also so Brave New World und sowas kam später. Ich muss meinen guten Freund Stanislav an dieser Stelle nochmal erwähnen, weil der war auch irgendwie wahnsinnig wichtig, sowohl für meine Film- als auch meine Literatursozialisation. Falls du zuhörst, Stanislav, liebe Grüße. Weil ich weiß, wir haben irgendwann dann auch angefangen, uns so private Lektüre und Filmelisten zu machen. Das war mit Filmen natürlich deutlich einfacher, so man sich dann sagen konnte, hey, wir gucken heute Abend Clockwork Orange und morgen reden wir darüber. Und ich weiß, wir haben auf jeden Fall zusammen Infinite Jest gelesen in der deutschen Übersetzung, also Unendlicher Spaß. Ein Autor, der sich ja auch auf unserem Discord-Server gewünscht wurde, Frank Witzel. Wir haben zusammen die Erfindung der Roten Armee-Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer des Jahres 1968 gelesen. Ein Buch, das ich geliebt habe und Stanislav ganz furchtbar fand. Das hat er mir sogar als Kommentar in mein Abi-Buch geschrieben, dass ich jemand wäre, der einem erklären würde, warum ein 800-Seiten-Buch ohne Plot das beste Buch ist, was man jemals gelesen hätte. Ich habe in der Schule viel das hatte ich, glaube ich, in der letzten Folge schon angedeutet, diese 70er, 80er, 90er postmodernen Autoren gelesen, weil das irgendwie so einen Nerv bei mir getroffen hat. Also viel Pynchon, Witzel habe ich gelesen, ich habe ins House of Leaves reingeguckt. Infinite Jest, lustigerweise, hat mich gar nicht beeindruckt. Also es hat mich sogar eher genervt. Ich war dann auch glücklich. Ich war auch irgendwie stolz, es gelesen zu haben, aber das ist ein Buch, dem ich gerne nochmal wieder begegnen würde und auch gerne mal im Originaltext. Es steht seit 5 oder 6 Jahren hier ungelesen im englischen Originaltext rum im Regal. Also was ich vor allem gemacht habe, ist, wenn es Schullektüre gab, habe ich weitere Werke der Autoren gelesen. Ich muss auch sagen, ich habe diese Schullektüre auch ein bisschen opportunistisch gelesen und habe mich auch immer mal gefragt, was könnte in Prüfungen drankommen und wie könnte man da möglichst gut aufgestellt sein. Das war dann zum Beispiel eben, die mir dachte, okay, wir haben jetzt Ingrid Baben der Erde gelesen. Wahrscheinlich wird irgendeine andere DDR- oder Schulroman wird ein anderer DDR- oder Schulroman drankommen und habe dann eben so Sachen wie Professor Unrat oder die Aula oder sowas gelesen. Was aber auch kein Fehler war. Es sind ja, gut, die Aula muss man jetzt nicht unbedingt gelesen haben von Hermann Kant, aber Professor Unrat ist ja auch ein Ist ein gutes Buch, kann man machen. Auch gute Verfilmung, Blauer Engel und Thomas Mann tatsächlich. Also so, bitte Leute, schaltet nicht ab, ich bin nicht so spießig, wie ich hier gerade klinge. Aber ich habe ungefähr zur Oberstufenzeit zu Thomas Mann gefunden, weil ich habe die Buddenbrooks gelesen und das hat mir echt viel bedeutet, weil ich mich da erwachsen gefühlt habe, dieses Buch gelesen zu haben und auch dachte, dass ich lese jetzt wirklich keine Kinder- und Jugendliteratur mehr. Ich habe jetzt hier wirklich einen richtigen Roman gelesen.
Ja, das war für mich auch ein ganz wichtiges Gefühl, dass das irgendwie so echte Literatur war. Also, das war für mich, wie schon gerade angedeutet, auch eine distinkte Kategorie von von Schulliteratur, von Pflichtliteratur, sondern das war irgendwie so die Bereitschaft, selber weiterzumachen. Also, ich weiß, dass der erste Autor, bei dem das geglückt ist, für mich Friedrich Dürrenmatt war, wo wir Der Richter und sein Henker gelesen habe und ich war ganz begeistert und habe dann auch so, keine Ahnung, die Panne und den Tunnel und solche Sachen gelesen mit großer Begeisterung. Also das war wirklich irgendwie so einer der Autoren, die mich irgendwie früh so in seine eigene Welt gezogen hat. Wie zum Beispiel, also genau wie Kafka oder Murakami oder so Leute, deren Welt sich für mich so aufschloss. Murakami, zum Beispiel jemand, den ich ja bekam, weil ich Kafka gelesen habe, begeistert und mir meine Mutter dann Kafka am Strand geschenkt hat. Vielleicht aus so dieser vagen Assoziation heraus, die Figur heißt ja einfach Kafka im Buch. Aber da war irgendwie das Gefühl, das gehört zusammen und das war so eine Gegenwelt, in der man leben konnte. Ich glaube, was mich als Teenager an Murakami so beeindruckt hat, war einfach dieses Gefühl, das sind Leute, die führen Leben. Das ist das Erwachsensein als Kondensat, als Samenzelle. Die kochen sich was und dann lesen sie und dann legen sie eine Schallplatte auf und dann haben sie was mit ihrer Frau und dann gehen sie vielleicht zur Arbeit, meistens dann nicht mehr. Und ich hatte schon das Gefühl, so, also das klingt jetzt, wenn ich mir das so anhöre, irgendwie auch so ein bisschen spießig, aber ich hatte das Gefühl, so könnte später das alles aussehen. Also das war für mich wirklich der maximale Grad an Erwachsenheitssimulation. Das andere aus dem Schulunterricht, wo ich weitergelesen habe, und zwar, weil ich daran auch einen Vortrag gehalten habe, man sollte sich irgendwie was aussuchen, was irgendwie vage mit dem, was so angeboten wird, zu tun hat. Und wir haben gelesen irgendwann Robert Musil, die Verwirrung des Zögling Törleß. Und dann habe ich mir als logische Schlussfolge daraus natürlich den Mann ohne Eigenschaften für einen Vortrag heran. Also ist ja naheliegend für einen Schüler. Und ich war natürlich vollkommen überfordert. Und trotzdem ist das eins der Bücher, das sicher am meisten bei mir geblieben ist, das irgendwie in all seinen Einzelheiten und Bewegungen, die ich in dieser Zeit wirklich gar nicht fassen konnte, total fasziniert hat. Weißt du, es ist, glaube ich, wirklich so dieses völlig Fremde, Unerklärliche, das einen da dann überwältigt. Dieses Gefühl so, warum ist das so anders als alles, was ich kenne? Aber ja, das war dann für mich, das ist ja nun auch ein Buch, das vor allem auch mit seiner Größe irgendwie schon imposant ist, aber auch dann mit seiner Komplexität. Das war wahrscheinlich so mein unendlicher Spaß, Der Mann ohne Eigenschaften. Das war schon so echt so eins der wichtigsten Bücher meiner Schulzeit für mich.
Das kann ich komplett nachvollziehen. Den Mann ohne Eigenschaften habe ich später gelesen und leider auch nur in Auszügen. Da hast du mir etwas voraus. Bei mir war das tatsächlich, habe ich glaube ich in der letzten Folge auch schon angedeutet, das war 100 Jahre Einsamkeit und Die Enden der Parabel. Das waren so die beiden Bücher, die, ich muss da 13 oder so gewesen sein, die meinen Horizont natürlich komplett überstiegen haben, aber die ja beide auch, beides Werke sind, die auch derb und plump genug, also plump im positiven Sinne möchte ich es hier gerade wirklich vollkommen erwähnen, um einen Jugendlichen auch zu fesseln und dabei zu behalten. Also ich glaube, das war mir eben auch immer so wichtig, dass diese große Lektüre häufig eben auch sehr, sehr schmutzig war und man daraus so einen kleinen Spaß ziehen konnte, weil ich ja doch auch in einem sehr regulierten, mit einem recht regulierten Medienkonsum aufgewachsen bin, aber literarisch ja immer alles ging und man sich dann da so kleine Schlupflöcher basteln konnte.
Ja, ist schön. Ja, für mich war manches Lesen tatsächlich auch so ein Gefühl von, also so albern das klingt, von so Teenager-Rebellion, weil Kafka zum Beispiel, weiß ich, habe ich auch gelesen, weil meine Mutter das so furchtbar fand, weil das für sie so diese typische traumatische Schulliteraturerfahrung war und dann sie sich schon auch irgendwie nicht darüber ärgerte, dass ich Kafka las. Das klang ja wie irgendwie was, was man sich ja doch irgendwie vielleicht auch wünscht, oder der Sohn interessiert sich für Literatur und trotzdem hatte das so einen vagen rebellischen Gestus, also mehr irgendwie als Kiffen oder so in dem Alter, wo wahrscheinlich die Eltern dann eher bereit gewesen wären zu sagen, ja, machen wir doch auch einmal mit oder sowas. Vielleicht gehen wir noch mal so durch, was wir in der Schule noch überhaupt so gelesen haben. Gucken uns an, was da drin war, was wir gut fanden, was wir weniger gut fanden oder so. Ich muss pauschal vorwegnehmen, das meiste war mir einfach egal und hat sehr wenig Eindruck hinterlassen. Also ich erinnere mich nur bei den meisten Sachen daran, es gelesen zu haben. Aber ich könnte sehr wenig heute darüber erzählen und ich könnte auch sehr wenig über die Emotionen erzählen. Je weiter man eben zur Oberstufe, zur Abiturzeit hingeht, desto eher sind da irgendwie Bruchstücke geblieben, aber das meiste ist so rückblickend über mich drüber gespielt oder so im Nebel des Biografischen verloren gegangen. Da kann ich nur ahnen, was es mit mir gemacht hat.
Ich habe hier eine kleine Liste gemacht. Ich kann mal ein bisschen was vorlesen und du kannst sagen, ob du da Gedanken zu hast. Also wir haben in der Grundschule sicherlich auch Bücher gelesen. Ich konnte den Titel jetzt nicht mehr rausfinden, aber ich erinnere mich an so ein Buch über eine kleine Eule. Ich glaube, das hieß auch Puschel, die kleine Eule oder sowas. Aber die Grundschule haben wir ja auch schon abgehakt. Die erste Schullektüre auf der weiterführenden Schule in der 5. Klasse war Schatz auf Pagensand von Uwe Timm. Auch aus heutiger Sicht finde ich ein ziemlich toller Abenteuerroman für Kinder und Jugendliche. Da geht es um, glaube ich, 5 Kinder und Jugendliche, die in den 50er Jahren sich eine Jolle kaufen, also ein Boot, weil sie gehört haben, dass auf der Insel Pagensand bei Stade ein Schatz liegt und dahin segeln. Und das hat natürlich mir wahnsinnig viel bedeutet, weil es direkt vor der Haustür spielte. Und meine Eltern sind beide Segler, haben sich über Segeln kennengelernt. Das Revier, das da befahren wurde, das kannte ich halt in- und auswendig, weil ich da selber teilweise jeden Tag, jedes Wochenende lang gesegelt bin. Und dieses 50er-Jahres-Setting fand ich ziemlich cool, weil so ganz subtil eben dort auch gesellschaftliche Probleme der 50er-Jahre angesprochen wurden und die Erzählsituation auch relativ spannend war, weil das Ganze retrospektiv erzählt wurde und dass unserem Deutschlehrer, dem Herrn Dammann, damals auch sehr wichtig war, dass wir verstehen, dass hier ein Roman aus einer Erwachsenenperspektive geschrieben wurde und sich wieder in die Kindheit hinein imaginiert wurde und der uns jetzt im Nachhinein schon sehr früh mit so Konzepten wie dem unzuverlässigen Erzähler konfrontiert hat, ohne das zu wissen. Also tatsächlich Schatz auf Pagensand, große Empfehlung. Falls vielleicht einige unserer HörerInnen selber Kinder haben, so zwischen 8 und 12, würde ich sagen, ist das ein super Roman.
Ja, ich wollte nur kurz sagen zu Uwe Timm, von dem habe ich nur Rennschwein Rudi Rüssel damals gelesen. Ich habe den Film nie gesehen, aber ich habe auch das irgendwie als eher vergnüglich im Kopf. Und also das ist ja auf jeden Fall auch ein Autor, mit dem ich so vage positive Assoziationen habe. Krabbert habe ich auch gelesen, aber nicht in der Schule.
Ich habe es erst mit meinem Vater gelesen, ich glaube, weil der Film gerade rauskam. Und dann haben wir es in der Schule nochmal gelesen und auch von, wie gesagt, besagten Deutschlehrer sehr liebevoll aufbereitet bekommen. Würde ich auch aus heutiger auch immer noch sagen, ist ein tolles Buch, sollte man mal gelesen haben. Eine sehr gute Neuadaption einer klassischen Sage. Und ich glaube auch, konnte ich damals noch nicht so benennen, das Slice-of-Life-artige dieses Buches. Also so, wo ja wirklich teilweise im Nulltempo das Leben auf dieser Mühle beschrieben wird. Das hat mir schon sehr gut gefallen damals. Kleider machen Leute, haben wir schon angesprochen. Kann man lesen, würde ich sagen, muss man jetzt nicht unbedingt. Da kann man als Schüler natürlich oder Schülerin natürlich lernen, wie so symbolischer Plot geht. Es gibt da ja irgendwann diese Parade, wo aus Leute machen Kleider, Kleider machen Leute wird. Das ist natürlich auch so ein kleiner Glühbirnenmoment, wo man dann so ist, ach, die Lieder, die in Filmen gespielt werden, können eine Bedeutung für den Plot haben. Say what?
Kleider machen Leute. Mir ist vor allen Dingen diese Definition der Novelle als unerhörte Begebenheit hat sich irgendwie so seltsam eingebrannt. Also ich habe das Gefühl, wenn ich so diese Definition irgendwo lese, wenn ich irgendwo das Wort Novelle lese, dann denke ich zuerst an Kleider machen Leute. Also dann denke ich an Gottfried Keller. Das ist irgendwie schon auch so ein Geisteskurzschluss, der sich da mir immer aufdrängt. Ich weiß nicht warum.
Ich glaube, da gibt es auch nur zwei Lager. Das ist dann so dieses, du denkst bei Novelle an Kleider machen Leute, ich denke an den Schimmelreiter, we are not the same.
Ja, den Schimmelreiter habe ich auch persönlich gelesen. Ich weiß noch, dass irgendwann eine Klassenkameradin zu mir ins Zimmer kam. Wir sind irgendwie immer regelmäßig zusammen mit meinem Hund spazieren gegangen. Und sie sah dann bei mir auf dem Nachttisch den Schimmelreiter und sagte, wie süß, du liest Schullektüre. Und das hat natürlich tief getroffen, also da wurde wirklich der Pfahl ins Herz gerammt. Das ist dann auch nie was mit uns geworden, muss ich sagen.
Ich sehe einen ganzen Jugendfilm, der sich anhand von dieser Szene, Szene aus entwickelt. Du hast dir die Haare abrasiert und das Skateboard genommen.
Ich habe tatsächlich um diese Zeit rum angefangen auch zu skaten mit wahnsinnig wenig Erfolg. Also ich dürfte wirklich zu den Top 10 der schlechtesten Skater Deutschlands gehören. Ich bin wirklich nur auf die Nase gefallen und habe in, keine Ahnung, den paar Monaten irgendwie keine 3 Ollies gestanden oder sowas. Also wenn irgendwann der Preis Deutschlands schlechtester Skater vergeben wird, ich werde mich bewerben.
Siehst du, Mareike, ich bin nicht nur der Schimmelreiter, ich bin jetzt auch der Boardreiter.
Ach, ja. Sie hieß nicht Mareike, aber ansonsten wahrscheinlich hat vieles, man tut ja nun in dieser Zeit auch vieles, um irgendwie in dieses neue Gewerbe, das da um einen herum entsteht, einzusteigen. Also ich glaube auch, meine musikalischen Ambitionen, die verschiedenen Bands, in denen ich gespielt habe, werden, es soll auch irgendwie ein Klischee sein, dass man über Rock und Bands und alles dieser Art irgendwie sagt, das soll auch wohl damit zu tun gehabt haben, glaube ich.
Das Tagebuch der Anne Frank.
Klar.
Haben wir gelesen, auch nur in Auszügen. Also das müsste so 7. Klasse gewesen sein. Da gab es auch irgendwie eine Schulausgabe des Tagebuches. Ja, was soll man da groß zu sagen? Wahnsinnig wichtiger Text. Wird aber, denke ich, auch jeder zumindest in Auszügen mal bekommen haben. Gibt es ja auch in mehreren Varianten.
Ich kann mir nie so richtig vorstellen, dass es Menschen da draußen gibt, die das nicht gelesen haben. Für mich ist das so was, das einfach so im Leben sich manifestiert. Wie so diese Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus allgemein auch irgendwie immer ist, wo ich das Gefühl habe, das fühlte sich für mich immer an wie Hintergrundrauschen. Weißt du, manchmal hat man ja Klassenkameraden gehabt, die immer gesagt haben so, boah, wir beschäftigen uns ja immer nur mit dem Zweiten Weltkrieg. Und das schien mir irgendwie nicht so. Das schien mir immer irgendwie so was merkwürdig Selbstverständliches. Also so wie, also und das meine ich gar nicht so als moralisch überhöhendes Urteil über mich selbst, sondern ich hatte das immer das Gefühl, dass das halt einfach so dazugehörte, dass das halt da war. Meine Mutter ist irgendwann mit mir in Der Untergang ins Kino gegangen. Das war nicht irgendwie an der Schule Thema. Und auch da war dann wohl, glaube ich, einfach der Gedanke, so ein bisschen das Didaktische. Und ich weiß, dass mich das damals in dem Alter schon sehr beeindruckt hat, auf jeden Fall. Ja, den Jungen im gestreiften Pyjama habe ich nie gesehen oder gelesen. Und das ist mir schon, also schon die Cover dieser Filme waren mir immer irgendwie zu kitschig. Es gibt auch sicher irgendwie einiges an, ja, sagen wir so, Showbusiness-Adaptionen der Shoah, die ich irgendwie immer ein bisschen gruselig fand. Also Das Leben ist schön ist auch irgendwie so ein Film, zu dem ich wahnsinnig viel Distanz habe.
Ja, das wäre vielleicht fast sogar ein Gespräch für eine eigene Folge mal. Aber ja, Anne Frank ist aber, wo du gesagt hast, so ein Buch, glaube ich, was jeder gelesen hat, ist aber auch ein Text, wo ich mir schwer vorstellen kann, dass ihn jemand liest. Weißt du, also außerhalb der Schule. Also, weil ich glaube, das ist wirklich ein Text, der dadurch gewinnt, dass er verpflichtend in der Schule ist.
Total. Aber das ist bei vielen dieser Bücher so, oder? Ich habe das Gefühl, es gibt Klassiker, die gelesen werden. Und es gibt Klassiker, die eben durch diese besondere Position da am Leben erhalten werden. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jemand zum Turles aus eigenen Gründen, aus eigenem Lesebedürfnis greift. Also ich mittlerweile könnte mir das vorstellen, allgemein natürlich der literarisch Interessierte, der auch irgendwie immer das Gefühl hat, ich glaube, genau wie bei allen anderen besonderen Zuneigungen zu einem Medium ist da so eine omnivore Position mit drin. Man liest irgendwie auch weitestgehend alles. Aber ich glaube, wenn das nicht der Fall ist, ist das sehr selten. Und das betrifft, glaube ich, viele von den Büchern, die wir hier besprechen irgendwie. Also da sind wenige Sachen bei, wo ich sage so, ah, das werden bestimmt auch Leute mal in ihrer Freizeit in die Hand nehmen.
Dann habe ich hier als nächstes auch wieder, glaube ich, eine Definition von Schullektüre, nämlich The Giver von Lois Lowry, Hüter der Erinnerung. Habe ich auch gar keine Erinnerung mehr dran. Ich weiß, dass ich das furchtbar fand, als wir es im Englischunterricht gelesen haben. Es gibt, glaube ich, eine Verfilmung mit Jeff Bridges und Taylor Swift, die auch relativ egal ist, also die auch wirklich so weißes Rauschen ist. Und Meryl Streep, glaube ich, als böse Oberin oder sowas. Ja, glaube ich, auch so ein gescheiterter Versuch nach Panem, noch ein weiteres dystopisches Jugenduniversum auf die Leinwand zu bringen. Wenn da jemand unserer HörerInnen mehr drüber weiß, also das ist wirklich komplett weißes Rauschen für mich, dieser Text, hat mich in der Schule gelangweilt und auch nie Interesse daran gehabt, das weiterzulesen. Sagt dir das was? Hast du da einen Bezug zu?
Nein, das habe ich weder gelesen. Also ich habe davon gehört, aber diese neue Welle des Dystopischen kam so schon direkt so nach meiner Schulzeit. Da habe ich irgendwie selber nicht mehr wirklich was von gelesen, sondern ich weiß, dass ich die Panem-Bücher so, ich glaube, so direkt nach der Schulzeit gelesen habe und dann so am Stück, ich weiß, dass ich die auf den Kindle runtergeladen habe, so irgendwo aus dem Internet. Also ich habe da auf jeden Fall nicht gezahlt, sondern das war für mich schon die Zeit, wo ich auch Bücherpiraterie betrieb habe, wo ich wahnsinnig viel, was gratis war, gelesen habe. Ich habe noch so Sachen hier auf der Liste stehen wie Nathan der Weise natürlich, die Ringparabel ist uns alle bis heute im Kopf geblieben, oder?
Ja, das kommt bei mir später, also da müssen wir noch ein paar Plätze weiter auf meiner Liste gehen, aber ja, Nathan der Weise habe ich hier auch stehen. Kann man machen, man kann natürlich auch im Dekameron die Urgeschichte lesen, wo das alles herkommt, aber ja, kann man machen. Kann man machen, Nathan, der Weise.
Ja, Lessing hat mich jetzt auch nicht umgehauen. Ohnehin muss ich sagen, so die meisten Sachen, die ich hier stehen habe, oder sehr viele von denen, sind auch Dramen. Also weißt du, irgendwie Maria Stewart und was habe ich hier noch? Die Räuber. Oh, die Räuber fand ich später, ich glaube so Richtung Abiturzeit eher, schon auch sehr eindrucksvoll. Das ist irgendwie auch eins von den Stücken, das sich mir eingebrannt hat, wo ich diesen Brüderkonflikt irgendwie faszinierend fand. Grüße an meinen kleinen Bruder Leon natürlich auch da draußen. Wir sind auf unterschiedlichen Seiten der Revolution heute natürlich, wie sich das gehört. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass so, was später alles unter Sturm und Drang firmierte, was irgendwie diesen Geist ausgestaltet, weißt du, ich glaube meistens ist es so eine etwas anbiedernde, billige Geste, so ein bisschen so Jugendpfarrer, ey, wisst ihr, wer noch coole Revolution wollte? Jesus Christus, unser Erlöser. Aber bei mir hat tatsächlich, glaube ich, so dieses Sturm- und Drangmäßige tatsächlich so ein bisschen verfangen. Also da konnte ich mich irgendwie als Teenager schon mit identifizieren. Das schien mir den richtigen Geist zu atmen.
Das ist ja auch das erste Mal, wo man, glaube ich, in der Schule mitbekommt, dass Literatur auch cool sein kann, in Anführungszeichen. Also, dass so Leute wie, dass so junge Recken wie der Goethe und der Schiller damals so richtig, richtig angekämpft haben gegen den verkalkten Literaturbetrieb. Das macht natürlich schon Eindruck.
Tut es das? Ich habe schon das Gefühl, die meisten Versuche, irgendwie so eine Beziehung herzustellen zwischen Literatur und den Schülern und Schülerinnen, scheitert schon. Weißt du, man liest ja auch ab und zu, ich hatte das eigentlich nie, aber immer wieder sind ja auch diese sehr jungen, sehr frischen Texte, die dann doch irgendwie auftauchen, so Lehrer, die versuchen irgendwie hip zu sein. Und ich hatte das Gefühl, das hat uns immer genauso wenig interessiert oder alle um mich rum wie alles andere. Also ich habe das Gefühl, der Kontext allein hat schon alle Jugend daraus gepresst. Oder gab es für dich Gegenbeispiele von so vergleichsweise junge Literatur, die in diesem Kontext sich sehr entfalten konnten?
Wir haben einfach gar keine, also bis auf Ruhm, keine junge Literatur gelesen. Also gut, ich muss sagen, ich habe The Perks of Being a Wallflower, wir überspringen hier kurz mal ein paar Sachen, das habe ich mit großem Gewinn selber gelesen. Das war auch das erste Buch, was ich originär in der Originalsprache auf Englisch gelesen habe, in so einem Sommerurlaub. Und das war irgendwie auch eine relativ schicksalhafte Fügung, weil der Film muss gerade aus den Kinos heraus gewesen sein. Und ich glaube, das hatte mich irgendwie schon relativ angesprochen alles, weil der Film, glaube ich, auch sehr, sehr positiv besprochen wurde. Und ich mir noch ein Buch für den Sommerurlaub aussuchen musste und dann in unserer lokalen Buchhandlung stand und dachte, ach, wie cool wäre denn das, wenn hier dieses The Perks of Being a Wallflower stehen würde. Und es stand da und wurde zu einem meiner Lieblingsbücher. Das heißt, das war natürlich ein relativ junges Buch, was, glaube ich, auch sehr Eindruck auf die Klasse gemacht hat. Also es war das einzige Mal, vielleicht rede ich mir aber auch gerade schön, dass wirklich alle SchülerInnen, es muss die 10. Klasse gewesen sein, den Roman gelesen habe und auch sehr lebhaft drüber gesprochen wurde. Da haben wir natürlich auch den Film begleitend geschaut und auch unsere Englischlehrerin war sehr berührt von diesem Text und hat sich sogar dann bei mir noch bedankt für diesen Tipp und meinte, das würde sie vielleicht in zukünftigen Klassen auch nochmal unterrichten. Ja, das ist jetzt so das einzige Beispiel von so wirklich junger Literatur, die wir gelesen haben.
Ich habe immer das Gefühl, um noch einen Autor mit diesem fiesen Label als Schullektoren irgendwie so zu bezeichnen, ich habe das Gefühl, Benedikt Wells ist eigentlich auch für diesen Kontext geschaffen, oder?
Das ist eigentlich, ja, sowas wie Spinner oder sowas, ja, das liest man, das macht, nimmt bestimmt ein 30-jähriger Lehrer gerne für seine jungen Schüler.
Da habe ich immer das Gefühl, da ist so die Illusion von Jugendlichkeit schon in alles eingeschrieben. Selbst wenn er jetzt gerade so erst über 40 ist und natürlich schon eine Weile schreibt, habe ich immer das Gefühl, da ist auch immer so ein Gefühl von Frühvergreisung. Ich muss sagen, wenn ich den Gegenkanon zu dem, was Schullektüre in dieser Zeit war, für mich selber angucke, dann war das total Sachbuch bezogen, weil wir haben in dieser Lesesozialisation noch gar nicht über die Bedeutung von Magazinen gesprochen. Und da finde ich, kann man bei mir einen relativ klaren Pfad eigentlich eher der persönlichen Entwicklung rauslesen, fast noch mehr als an den Büchern. Weil das entwickelte sich bei mir so von Mickey-Maus-Heften und Yps-Heften und sowas über so Sachen wie GameStar, PC Action, also so diese Videospielmagazine, auch die Bravo Screenfun habe ich viel gelesen, hin zu Musikmagazinen irgendwie wie der Visions oder sowas. Und dann kam so diese Phase, auch glaube ich noch so als Teenager, wo ich mich politisierte in irgendeiner Form. Und ich dachte, ich wäre ganz nah am Geschehen der Welt, weil ich jetzt ein Spiegel-Abo habe und ab und zu auch in die überregionalen Tageszeitungen gucke. Und da merke ich auch echt, ich habe ganz wenig Literatur noch gelesen. Also ich habe meine Amazon-Bestelllisten aus dieser Zeit tatsächlich noch. Mein Account, den ich hier sehe, geht seit 2008. Das heißt, das reicht irgendwie bis in die Jugend hinein. Und ich kann dir auch gern vorlesen, was ich dann gelesen habe, weil ich merkte, so, ich bin aufgewachsen, was, glaube ich, mich mehr geprägt hat als Literatur noch fast, sind Bands, ist Punkrock. Ich habe dann irgendwie Propagandi, Modernes Life is War und Public Enemy und Suicidal Tendencies und X und Suicide Machines, Bad Brains, Bad Religion, Dead Boys, Dead Nasty, Dead Kennedys, Million Dead Corps, Against Me und sowas alles gehört. Und das war auch immer eine Musik, die Nähe zu einer bestimmten Art von Sachbuch hatte. Also zum Beispiel bei Bands wie NoFX oder Rage Against the Machine waren dann auch Buchempfehlungen in den Liner Notes und sowas drin. Das heißt, ich hatte dann so Sachen stehen schon relativ früh als, nicht als Kind, aber als Jugendlicher, wie, ich gucke gerade durch diese Liste durch, ich habe mir damals noch bei Amazon, so weit reichte mein Rebellengedanke dann, dass ich beim größten Konzern der Welt diese Sachen bestellt habe, also gefühlt. Aber was sehe ich hier? Confessions of an Economic Hitman. Ich sehe hier, okay, die Pest von Camus. Ich sehe hier sicher auch meine Vorstellung von, was ist ein Sachbuch, das einem was beibringt. Julia Friedrichs Gestatten Elite, auf den Spuren der Mächtigen von morgen. Also ich wusste dann schon recht früh, was so Sachen wie McKinsey sind. Okay, Besuch der alten Dame, das war auf jeden Fall für mich sehr sehr prägend. Was sehe ich hier noch so? Jared Diamond, Guns, Germs and Steel, A History of Everybody for the Last 13,000 Years, Wahrheit und Existenz, solche Sachen. Also ich finde es ganz interessant, so meine eigene Entwicklung so ein bisschen so nachzuvollführen. Also das jetzt auch natürlich Sartre. Shake Hands with the Devil, The Failure of Humanity in Rwanda von Lieutenant General Romeo Dallaire. Das heißt, für mich war so diese Zeit 15, 16, 17 ganz stark geprägt von einer Literatur, nicht von einer Literatur, sondern von Sachbüchern, die irgendwie vage von der Ungerechtigkeit der Welt erzählen, die konsumkritisch waren. Ganz entscheidend für mich sicher auch als Teenager No Logo, der Kampf der Global Players um Marktmacht, ein Spiel mit vielen Verlierern und wenigen Gewinnern, wie es hier bezeichnet ist, von Naomi Klein. Eine Autorin, die ich bis heute gelegentlich lese, aber nicht mehr mit so viel Begeisterung. Also ich habe zum Beispiel auch ihr letztes Buch Doppelgänger gelesen und war weniger begeistert. Hast du auch irgendeine Phase, wo auf einmal bestimmte Sachbuchthemen total dein Gegenkanon zur Schulliteratur waren?
Leider gar nicht so wirklich. Ich habe halt viele, ich möchte das aber nicht Sachbücher nennen, viele Filmbücher gelesen. Also sowas wie Robert McKee's Story habe ich relativ früh gelesen. Das steht hier auch immer noch rum. Einfach so sehr viele auch Filmführer, was es ja damals gab im Schüren Verlag oder sowas. Das habe ich viel gelesen und auch, ich glaube, vom Duden gab es so einen Weltliteraturführer, den habe ich auch irgendwie so als Ausgangspunkt genommen für weitere Lektüre, die ich gern lesen möchte. Ich habe den Rolling Stone hin und wieder mal gelesen und die Cinema auch immer mal wieder, später dann im Studium eher so die EPD Film und The Sight and Sound und sowas. Also was du gerade mit deinen Buchbestellungen machst, das kann ich in der nächsten Folge, wenn wir so über Studium und Lektüre da reden, machen, weil da habe ich angefangen bei Medimobs zu bestellen und kann das dann nachvollziehen. Aber nein, Sachbücher Und auch eine Politisierung, die kommt bei mir ein bisschen später, die kommt bei mir nach der Schule.
Ja, ich finde immer das Nebeneinander von den Sachen hier so lustig. Weißt du, hier habe ich die Lektürenhilfe zu Caught Between Cultures gekauft. Das heißt, es waren Kurzgeschichten, die wir besprochen haben, auch von sehr namhaften Autoren. Also das waren so Leute wie Muriel Sparks und Doris Lessing und George Orwell und Somerset Maugham und Joseph Conrad. Also das war so eine Kurzgeschichtensammlung, die wir gelesen haben, um vielleicht auch so ein bisschen so über, ja, natürlich die Beziehung zwischen verschiedenen Kulturen, das war damals, glaube ich, sehr, sehr aktuell, aber auch natürlich irgendwie über so eine kolonialistische Erfahrung und Tradition irgendwie zu sprechen. Aber das habe ich zusammenbestellt am 27. März damals zusammen mit Geschlossene Gesellschaft und zusammen mit einer DVD von Frost Nixon. Meine nächste Bestellung war Abiturwissen Politik zusammen mit Franz Kafka, Der ewige Sohn, eine Biografie und dem Kompakt Wissen Politik / Sozialkunde. Und die nächste Bestellung danach war dann Collapse, How Societies Choose to Fail or Succeed, auch wieder von Jared Diamond, zusammen mit Lenin, Camus, bis Lüdenscheid, meine kleine Revolution von Richard David Precht. Also man sieht auf jeden Fall, dass ich hier das Gefühl habe, einen Teil der Welt zu begreifen, aber natürlich dann nicht immer zu den interessantesten, cleversten Dingen dabei greife. Oh, okay, hier habe ich zusammen The Crucible, Der Hund, der Tunnel, die Panne und God is Not Great bestellt. God is Not Great von Christopher Hitchens, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder? Ja, das muss sowieso vielleicht auch noch in diese Folge als Geständnis. I was a teenage atheist. Das war auch eine Sammlung. Also diese ganzen Anti-Religionsliteraten, also auch so Richard Dawkins, Christopher Hitchens und so, das war für mich, für meine Teenagerzeit, für die Schulzeit super wichtig. Ich war wirklich genau das schlimme Klischee vom snobistischen, antireligiösen Teenager, dass man sich darunter immer vorstellt. Also, dass ich nicht an YouTube-Leute wie The Amazing Atheist verloren gegangen bin, hat auch nur damit zu tun, dass es so ein Jahr zu früh war oder sowas. Das war super prägend für mich.
Ich hatte nie so eine krasse Atheistenphase. Ich habe ja sogar Jugendarbeit bei uns in der Gemeinde in der Kirche gemacht.
Ich war ja auch Messdiener vorher. Also ich glaube, diese Rebellion oder diese Pseudo-Rebellion kam halt genau durch diese katholische Erziehung vorher.
Ich glaube, und da muss ich jetzt den Schulunterricht mal loben. Also ich glaube, viel, ich nenne es jetzt einfach mal Interesse an Religion, hat tatsächlich der Religionsunterricht der guten Frau Reinert. Ich glaube, man darf die jetzt hier mal wirklich nennen. Das ist ja positiv.
Shoutout an Frau
Shoutout
Reinert.
Frau Rand, vielleicht hört sie sogar zu. Die hat herausragenden Religions- und Politikunterricht gemacht. Ich hatte die wirklich relativ meine ganze weiterführende Schule lang und das war wirklich, ich glaube, das war wirklich eine Lehrkraft, wie man sie sich wünscht, auch noch relativ jung, die schon recht anspruchsvoll war. Jedenfalls war das, was man sich so in den Schulgängen erzählt hat, mit, oh, du hast bei der Frau Reinhardt, die ist immer so streng und so anspruchsvoll. Aber die hat uns halt nicht für blöd verkauft. Und das hat mir, glaube ich, schon sehr früh eingeleuchtet. Und ich mochte auch ihren Ansatz, Religion eher zu begreifen als eine Frage, was sind das für Geschichten, die hier erzählt werden? Wo kommt das her? Und welche Bedeutung hat das für eine Gesellschaft? Als uns jetzt auswendig lernen zu lassen, was die 10 Gebote sind und wie jetzt genau alle Söhne von Abraham heißen.
Religionsunterricht habe ich auch tatsächlich als irgendwie einen Schutzraum immer erlebt, als einen Ort, an dem philosophische Diskussionen auch stattfinden. Ich war, glaube ich, immer jemand, der süchtig war fast nach Streit, nach Austausch, nach dem Abgleichen von Meinungen, nach vielleicht auch so einem seltsamen Kräftemessen. Und das war irgendwie etwas, das ich mit meiner Religionslehrerin gut durchexerzieren konnte. Ich muss übrigens sagen, ich blätter hier gerade noch weiter durch meine Bestellung und ich mag so die Nebeneinanderstellung, weil hier sind gerade The Problem of Philosophy von Bertrand Russell in einer Bestellung mit The Game, Penetrating the Secret Society of Pickup Artists von Neil Strauss. Und ich finde, wenn das nicht Kindheit ruft, das Nebeneinander von Jugend ruft, das Nebeneinander von Bertrand Russell und Neil Strauss, dann weiß ich auch nicht. Nächste Bestellung übrigens V wie Vendetta. Finde es auf jeden Fall sehr schön, wie diese Sachen sich so gegenseitig ergänzen und abstoßen, wie sie gleichzeitig komplett widersprüchlich sind und doch sehr gut sich zu einem Bild von mir als jungem Mann fügen, wenn man ehrlich ist.
Ich könnte noch mal so ein Klischeebuch nennen, was wahrscheinlich jeder ich denke mal vor allem junge Mann durchmacht, so zwischen 15 und 18, die unerträgliche Leichtigkeit des Seins von Milan Kundera. Das hat mich schon sehr beeindruckt als, ich glaube, 16-Jähriger. Da hatte ich die Wellbeck-Romane schon alle durch. Und wie ich in der letzten Folge schon gesagt habe, ist es ein Wunder, dass ich kein Incel geworden bin oder sowas. Aber ja, Kundera hat mich sehr beeindruckt. Das Bonfire of the Vanities, Fegefeuer der Eitelkeiten von Thomas Wolfe auch. Das waren auch so Bücher, die meine Mutter mir dann weitergeleitet hat oder weitergegeben hat. Ich glaube, in den beiden Ausgaben, die ich habe, steht sogar noch ihr Mädchenname drin. Also das sind wirklich historische Artefakte teilweise schon. Eine Schullektüre, die mich noch sehr beeindruckt hat, ist Der große Gatsby von Fitzgerald. Tolles Buch.
Ja, habe ich dann später gelesen, aber auch sehr geliebt. Also auch so einer von diesen Klassikern der amerikanischen Literatur, wo ich sofort verstehe, warum der so lange nachwirkt. Und gerade diese letzten beiden Seiten und diese berühmten Sätze, die wir ja auch alle irgendwie wahrscheinlich mitsprechen können.
And so we beat on boats against the current, klar.
Genau, irgendwie dieses grüne Licht, das dann doch wieder zurück. Also das hat mich schon wahnsinnig beeindruckt. Das ist auch irgendwie nochmal so eine andere Welt gewesen. Ich konnte mir das, glaube ich, visuell gar nicht so richtig vorstellen, wo das spielt und was das war. Aber die Sprache hat mich trotzdem komplett erreicht.
Ja, ich glaube, das ist auch einer der, also so ein Roman, wo ich auch verstanden habe, was Sprache kann. So, also so, dass das tatsächlich es mehr gibt als Plot, was so interessant sein könnte bei einem Roman.
Stimmt, also ich glaube, das ist auch so eine typische Teenager-Erfahrung, oder? Also ich hatte da ja, glaube ich, schon im anderen Kontext darüber gesprochen, dass diese Trockenheit von Der Fremde von Camus mich als Teenager so komplett überwältigt hat. Diese Beiläufigkeit, mit der da große Lebensverwerfungen geschrieben werden, diese Teilnahmslosigkeit, die mich an meine eigene Distanz zur Welt oder meine eigene mangelnde Identität, meine wirklich noch unbestimmte Identität konfrontiert hat, und irgendwie diese Fremdheit, die man auch zu sich selbst empfindet, wahrscheinlich als Teenager, die sind total zusammengeführt worden. Also dass Sartre und Camus irgendwie nicht Trost gespendet haben unbedingt, aber zumindest mich verstehen lassen haben, was eigentlich hier um mich rum passiert. Also ich fand immer vorher diesen Gedanken, dass früher so viele dann irgendwie im Rollkragenpullover rumgelaufen sind und sich Existenzialisten genannt haben und das irgendwie cool und en vogue war, das schien mir immer so ein bisschen merkwürdig, bis ich dann selber in dieser Teenagerphase war. Und wenn ich das heute irgendwie so in Filmen sehe, dass man so über, ja, diese seltsame Mischung Existenzialisten oder Beatniks oder wen auch immer man so als intellektuelle Strömung dieser Zeit dann irgendwo verballhornt oder sowas, immer wenn ich das sehe, dann fühle ich dann doch irgendwie eine Verbindung, irgendeine Form von Herzensbeziehung auch über Raum und Zeit hinweg, weil ich irgendwie schon denke so, ich glaube, ich wäre genau einer von diesen bleichen Teenagern im Rollkragenpullover gewesen, wäre ich in einer anderen Zeit geboren.
Ich wollte ja unbedingt ein Westberliner Punk sein oder so jemand Teil dieser Westberliner Avantgarde der 80er sein. Ich habe mich nicht getraut, mir die Haare abzurasieren oder sowas, aber ich bin in Zerriss und Sex Pistols T-Shirt durch die Gegend gelaufen mit so einem Jackett da drüber und habe Wodka aus Kaffeetassen getrunken, weil sie das wohl angeblich im Risiko, diesen Laden von Blixer Bargeld, damals so gemacht
hätten. Ja, ich meine, ich habe ja selber in einer Punkband namens Easy Way Out, beziehungsweise sie hieß No Easy Way Out mit dem No in Klammern, und wir hatten so ein Notausgangsschild als Bandlogo gespielt als Teenager, und ich habe natürlich auch vieles gemacht, was dann dazugehört. Also ich habe auch Nietengürtel getragen und so mit so selber eingepflegten zusätzlichen Nieten, die man sich irgendwo im Internet bestellt hat und so. Ich habe ja schon über die Bands, die ich gehört habe, gerade so in Teilen gesprochen. Also da könnte ich auch noch beliebig weitergehen mit irgendwie was weiß ich, so Million Dead Corps und Against Me und Fugazi und Dropkick Murphys und Pennywise und Operation Ivy und sowas alles. Auch viel so Hardcore-Bands, so Sick of It All. Und ich glaube, so sah ich dann auch eine Weile einfach aus. Und ich glaube, ich finde bis heute in der Literatur oft die so ein bisschen sich gegenläufermäßig und rebellisch und irgendwie vage Punk geben, zu denen hingezogen. Wobei ich manchmal das auch unangenehm finde, wenn das mittlerweile so ein, wenn Erwachsene das immer noch machen, wenn das so zum Ritual geworden ist, zur Manier verkommen ist und so. Also es gibt sicher auch wahnsinnig schreckliche Menschen, die sich irgendwie als Punk begreifen. Und ich glaube, ja, das gehört auch zum Erwachsenwerden dazu, gehörte zumindest es bei mir festzustellen, wo die Grenzen des Dagegenseins liegen, wo man damit an zwischenmenschliche, an politische, an gesellschaftliche Grenzen stößt und wo diese Perspektive auch wieder in irgendeine Form von Solipsismus halt führt. Und ich glaube, damit hat mir auch Literatur sehr geholfen, die mir allgemein, glaube ich, bei der Menschwerdung, also was du auch schon beschrieben hast, diese Sorge, eine bestimmte Art von jungem Mann zu werden, dabei hat mir Literatur sicher auch geholfen. Also ich hasse das eigentlich, wenn man so Kunst und Medien zu einfach, zu pauschal, zu wichtigen Sozialisationstools erklärt oder zu Empathiemaschinen, wie das manchmal passiert. Aber bei mir scheint das schon irgendwo der Fall gewesen zu sein, so wie ich das von außen beurteilen kann oder von innen.
Ja, weil ich auch glaube, ich habe viele historische Ereignisse oder Epochen, ich habe die vor allem durch Literatur verstanden. Also nicht durch Texte im Geschichtsbuch oder so. Ich glaube, so diese Verschwendungssucht der 1920er Jahre und auch einer kommenden Inflation, das habe ich vor allem durch sowas wie den großen Gatsby verstanden. Und jetzt nicht unbedingt durch einen Schulgeschichtsunterricht. Oder so die Idee, du hast The Crucible von Arthur Miller ja schon angesprochen. Das hat mir auch wahnsinnig geholfen, um eben diese McCarthy-Ära zu verstehen. Also ich meine, dafür ist dieses Stück ja auch geschrieben worden. Das ist keine hohe Verbindungskunst, die ich jetzt ziehe. Aber Literatur war schon für mich immer ein großes Welterklärung. Ist sicherlich auch irgendwo so ein Prothesending, um Leben zu leben, die man sich selber nicht vorstellen konnte, selber nie hatte. Deswegen möchte ich auch gerne zu so Jungs, die sagen, sie lesen nur Sachbücher, gerne mal sagen, lies doch auch mal ein bisschen Literatur. So, wag doch mal einen kleinen Sprung in die Bodenburgs rein. Vielleicht gefällt's dir ja sogar.
Lest doch mal Literatur. Das offizielle neue Motto von Gelesen, das wir jetzt am Anfang jeder Folge sagen. Ich habe das Gefühl, wir sind nicht erschöpfend gewesen. Wir könnten noch über viele andere Schulratgeber, Lektüren, Pflichtbücher sprechen, die ich jetzt hier in diesem langen Wort zusammenfasse. Aber ich habe das Gefühl, wir haben schon so den Geist des Ganzen, das, was das für uns ausgemacht hat, beschrieben. Gibt's noch irgendwas, das du abschließend zu Schullektüre und der Lektüre deiner Schulzeit sagen möchtest?
Man muss jetzt, glaube ich, zwangsweise sowas sagen wie, es war nicht alles schlecht oder wir hatten ja auch eine Menge Spaß damals. Ja. Also ich muss jetzt ja wirklich sagen, der Großteil der Sachen, die ich mir ja aufgeschrieben habe, und ich habe jetzt auch weit nicht alles vorgelesen, was ich lesen musste, das sind größtenteils alles keine schlechten oder uninteressanten, also wirklich im schlimmsten Fall sind es uninteressante Romane, würde ich aus heutiger Sicht sagen. Aber ich plädiere wirklich dazu, eine einheitliche Schullektüre einzuführen, dass wirklich jeder Jahrgang die gleichen 30 Bücher gelesen hat. Lass es auch 50 sein, meinetwegen, das kann man bestimmt irgendwie ermitteln oder festsetzen. Und dass wir eine gemeinsame Basis haben, von der man ausgehen kann. Und hört auf mit diesen Experimenten, jedes Jahr irgendwas anderes zu machen und mal besonders hip und jugendlich sein zu wollen. Ich bin großer Fan von Grundlagentexten und ich glaube, es schadet nicht, auch mal einen Text aus dem 16., 17. und 18. Jahrhundert als Schüler gelesen zu haben. Das ist meine Meinung dazu.
Finn Benkert, vorbehaltlos auf der Seite des Kanons. Das Tattoo hat er über den gesamten Rücken gemacht. Aber ich würde dem irgendwie zustimmen. Ich mag die Konfrontation mit dieser anderen Welt und für manche Leute ist das die einzige. Und wenn zumindest irgendwo im Hinterkopf von irgendwelchen Börsenmaklern oder sowas noch eins dieser Bücher rumspukt und irgendwas zu erzählen hat, dann war das vielleicht schon von Wert. Ich bin hier auf der Seite des Zwangs, ich bin auf der Seite der Klassiker und alles andere darüber hinaus, das suchen wir uns eh. Ich glaube, wir finden die Bücher, die wir brauchen. Ich glaube, wir strecken uns wie Pflanzen, die zum Licht wachsen, zu der Literatur, die uns irgendwie was bringen kann, die uns erweitert, die uns formt und wem das nicht passiert, der wollte ohnehin sich nicht in diese Strecke Richtung bewegen und der darf dann auch gern verdorren. Ich glaube, diese Metapher wird langsam ein bisschen überstrapaziert.
Nächste Woche geht es dann weiter mit dem Emperor of Gladness von Ocean Wong. Wir beide fangen in einem Mittelklasse-Imbiss an zu arbeiten und knüpfen eine Beziehung zu einer demenzkranken älteren Frau. Ich bin gespannt, wie das wird. Und ja, freu mich, wenn ihr, liebe HörerInnen, wieder dabei seid.
Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ciao, Sie.